Und das Wichtige, finde ich, ist diese Klarheit darüber, nur weil sich was nicht richtig gut anfühlt, heißt es nicht, dass es deswegen nicht was richtig Gutes ist. Weil es eben im Zweifelsfall ist, weil es ungewohnt ist. Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um innere Stärke und innere Sicherheit, die du dir selbst geben kannst, um mutig Schritte zu gehen, die sich vielleicht nicht ganz so bequem anfühlen. Vielleicht, weil du eine Entscheidung treffen möchtest, weil du was Neues ausprobierst, weil du vielleicht auch nochmal anders in die Sichtbarkeit gehst, weil du vielleicht aber auch was gemacht hast, was irgendwie nicht so gut angekommen ist oder wo du dich jetzt verunsichert fühlst oder wo du vielleicht einfach merkst, dass es dich so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat auch. Das können ja manchmal auch kleine Sachen sein. Und gerade dann, wenn wir nämlich ungewohnte Sachen machen, es ist ziemlich normal, dass wir danach nicht das Gefühl haben, oh, das war jetzt aber super, das muss ich jetzt immer so machen, sondern uns vielleicht gerade dann auch verunsichert fühlen von der Reaktion anderer, von dem, wie wir gewirkt haben, ob das alles richtig war, und dann geht so das Gedankenkarussell los. Und deswegen habe ich für dich heute 10 Tipps dabei, was du tun kannst, um mit Verunsicherung umzugehen und dich selbst in diese innere Sicherheit zu bringen, aus dir heraus. Und das funktioniert übrigens auch, nicht nur in der Vorbereitung auf aufregende Dinge, sondern auch in der Nachbereitung, wenn vielleicht irgendwas dich aus der Bahn geworfen hat. Und ich habe richtig schöne Neuigkeiten, denn du kannst dich ab sofort anmelden für ein kostenfreies Audio-Coaching. Das geht 7 Tage und beginnt am 8. März. Das habe ich so noch nie gemacht. Ich habe es für dich eingesprochen, für mehr Selbstvertrauen. Das ist etwas, was ja ein großes Thema ist und gleichzeitig eins, also wo wir jeden Tag im Kleinen mit uns selbst dran arbeiten können, was so eine ganz grundlegende, ein ganz grundlegendes Element unserer Arbeit in der Female Leadership Academy tatsächlich auch ist, denn den eigenen Wert zu kennen, aus diesem eigenen Wert heraus zu handeln, ist unverzichtbar, um auch gute Entscheidungen zu treffen, um immer mehr auch in so eine Stimmigkeit für dich zu finden, um dich auch beruflich so aufzustellen, dass du in dein volles Potenzial kommst. Und deswegen diese Aktion, Grow Your Confidence, 7 Tage Audio-Coaching, für das du dich jetzt anmelden kannst. Am 8. März geht's los und du findest den Link in den Shownotes und auf female-leadership-academy.de. Und du darfst auch gerne alle mitbringen, denen vielleicht das auch ganz gut tun würde und die irgendwie Lust haben, dass wir gemeinsam diese 7 Tage uns jeden Tag Zeit nehmen für uns und das Vertrauen in uns selbst. Und das kann ja manchmal schon sehr stark sein und vielleicht in einzelnen Lebensbereichen oder zu einzelnen Themen noch so ein bisschen mehr Bestärkung auch verdienen. Und das tut dir vielleicht auch ganz gut. Insofern freue ich mich, wenn du dich dafür anmeldest und dann ab dem 8. März mit dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir direkt mal los. Ich glaube, die allermeisten, die hier zuhören, kennen Verunsicherung und Situationen, in denen wir uns einfach nicht so souverän, nicht so, ja, so kompetent vielleicht auch fühlen, die einfach auch ungewohnt sind für uns. Das ist so der Klassiker, wenn wir zum Beispiel einen neuen Job anfangen oder vielleicht auch, einen Vortrag halten, vor vielen Menschen sprechen, vielleicht aber auch einfach nur in einer Situation was gemacht haben, wo wir im Rückblick so sagen, ach, ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig war. Ich habe solche Momente ganz häufig und habe neulich, ich werde es gleich auch noch erzählen, was erlebt, wo ich mich sehr verunsichert danach gefühlt habe und dann mal so in meine Werkzeugschublade geguckt, was ich denn eigentlich mache in diesen Momenten und für mich nochmal reflektiert, wie wichtig das ist, diese Werkzeuge zu haben, um für sich selbst gut da durchzunavigieren, weil das wirklich mich auf jeden Fall sehr aus der Bahn werfen kann. Und das habe ich heute mal für dich so zusammengetragen und dir einfach mal 10 Dinge, ganz kleine Sachen auch mitgebracht, die dir vielleicht dabei helfen, dich, wenn du dich verunsichert fühlst oder wenn du vielleicht auch Sachen nicht überlegst, nicht zu machen, weil du Angst hast vor der Verunsicherung oder vor dem, was, wie du dich dann fühlst oder dass du einen Fehler machen könntest, die dich dann vielleicht auch einfach darin bestärken, es trotzdem zu tun. Das ist mein großer Wunsch ja hier auch mit unserer Arbeit. Und Bei mir war es so, dass ich vor ein paar Wochen bei einem Vortrag war. Also ich war Gast. Das war so ein Gespräch und das war hier in Hamburg in einem Theater. Und auf der Bühne waren zwei Frauen, die ich ganz toll finde. Und das war, die haben ganz tolle Sachen erzählt. Es ging so um Utopien in der Zukunft. Und es war richtig wohltuend und hat mich ganz beflügelt zurückgelassen. Und ich habe es, ich war mir sehr sicher, dass es am Ende eine Fragerunde geben würde. Und ich habe dann mich schon so innerlich zurückgelehnt, weil manchmal stelle ich dann Fragen, aber in dem Fall war ich so, nee, ich bin heute Abend hier und einfach nur zum Zuhören und lass mich einfach so, sauge mich mal so ein bisschen auf mit dieser Energie und höre einfach nur zu. Und dann gab es eine Fragerunde und aus dem Publikum kamen ganz tolle Fragen und es gab irgendwie nur eine begrenzte Anzahl von Fragen und dann wurde das so ein bisschen langsamer. Also ich merkte dann, okay, die Fragen des Publikums sind jetzt erschöpft und fand das irgendwie so schade. Weil ich dachte, ach, das ist so schön, jetzt hier auch ins Gespräch zu kommen. Und dann habe ich so mich dabei beobachtet, wie ich auf einmal meine Hand gehoben habe, um was zu fragen. Aber ich wusste gar nicht so genau, wie ich es formulieren soll. Und das an sich war schon jetzt so, wenn ich so zurückblicke, ziemlich lustig, finde ich, wie ich manchmal so bin. Und dann habe ich meine Frage formuliert und sah schon so beim Formulieren, dass sie war nicht auf den Punkt klar formuliert, sondern sie war ein bisschen verwinkelt gestellt und ich sah so richtig in den beiden Frauen auf der Bühne, die total nett sind und auch sehr klug sind, dass sie so versuchten, mir zu folgen, um zu verstehen, worauf ich hinaus möchte. Und ich war selber so, oh, ich weiß gar nicht ganz genau, worauf ich hinaus möchte. Also ich habe so viele Fragen und ich habe mich offensichtlich nicht auf diese Frage vorbereitet, weil einfach meine Hand hochgegangen ist. Und dann wurde diese Frage auch total toll von ihnen beantwortet und es war sehr gesichtswarm für mich, aber ich habe mich trotzdem im Nachgang ganz ungut gefühlt. Und zwar einfach, weil ich habe dann so für mich reflektiert, woran hat es denn eigentlich gelegen? Und warum habe ich mich davon so verunsichert gefühlt? Und ich war einfach so unzufrieden mit mir und habe gedacht, Vera, du hättest so viel bessere Fragen stellen können. Du führst so viele Interviews. Und ich wollte natürlich auch einen guten Eindruck machen und war irgendwie so unzufrieden mit mir danach. Und habe das dann zum Anlass genommen, mal zu reflektieren, was kann ich denn auch so in der Retrospektive zum Beispiel machen, weil du das vielleicht auch kennst. Also bei dir sind es vielleicht andere Situationen. Ne? Ich kenne das so aus Meetings oder auch aus 1-zu-1-Gesprächen, auch übrigens in der frischen Führungsposition. Ne? Oder wenn du einen neuen Job bist oder eben frisch Führungskraft bist, dass du einfach Sachen zum ersten Mal erlebst und auch mit Menschen vielleicht das erste Mal aus einer gewissen Rolle oder überhaupt interagierst, dass das vielleicht bei dir auch schon mal so Verunsicherung herbeigeführt hat, weil natürlich, also ich denke ganz häufig auch immer noch in Führungssituationen zum Teil, keine Ahnung, wie man das macht. Ich weiß es nicht. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt richtig war. Und es hilft natürlich, erstmal grundsätzlich anzuerkennen, es gibt kein richtig und kein falsch, ne? Und, sondern es gibt sehr selten, finde ich, richtig oder falsch aus meinem Wertekorridor gesprochen. Aber sonst gibt es einfach ganz viele Möglichkeiten und Dinge auszuprobieren, die alle irgendwie eine sinnvolle Funktion haben können. Und das ist schon mal so ein Weg, um reinzufinden und sich gut zu orientieren. Und jetzt steigen wir mal ein, so mit 10 Tipps und auch so Werkzeugen, die ich mitgebracht habe, die ich nutze, und die wir auch in unserer Arbeit in der Female Leadership Academy nutzen, um eben diesen Mut in uns, in dir zu bestärken, obwohl und gerade weil es sich manchmal auch einfach nicht gut anfühlt, mutige Sachen zu machen, ungewohnte Sachen zu machen. Es liegt in der Natur der Sache, dass wir uns ganz häufig danach jetzt nicht unbedingt sofort so gut fühlen und sagen, ach, das war ja super, das mache ich jetzt beim nächsten Mal ganz genauso, sondern dass wir im Zweifelsfall etwas verunsichert zurückbleiben und uns fragen, ja, war das jetzt gut, war das okay, war das richtig oder nicht, auch wenn ich weiß, eigentlich so richtig und falsch gibt es nicht, aber irgendwie hätte ich gerne, so geht es mir auf jeden Fall, manchmal schon die Bestätigung, ja, das war okay, so. Und die kann ich mir ja durchaus übrigens auch holen. So, da kommen wir jetzt zu. Ich fange mal an mit meinem ersten Tipp. Und zwar Klarheit darüber, dass nichts verkehrt ist, wenn sich Sachen nicht unbedingt richtig anfühlen, sondern wenn wir Sachen ungewohnte Dinge, zum ersten Mal Sachen tun, wenn wir Dinge tun, die Mut brauchen, dann fühlt sich das nicht unbedingt richtig an, weil das, was wir als richtig und komfortabel empfinden, etwas ist, was wir schon kennen. So. Und dann ist das erste Mal ein, weiß ich nicht, Gehaltsverhandlungsgespräch oder ein Bewerbungsgespräch zu führen, zum Beispiel auch aus der Rolle der Führungskraft heraus, wenn ich das zum ersten Mal mache, dass etwas, was erstmal sich vielleicht nicht richtig anfühlt oder nicht gut anfühlt, vielleicht auch nicht besonders schlecht, aber auch nicht besonders gut anfühlt, wenn ich das aber schon das 50. Mal mache, das gleiche mit Vorträgen zum Beispiel, wenn ich das 50. Mal mache, dann ist das natürlich was ganz anderes, ne? Dann fällt mir das leicht und dann denke ich vielleicht auch gar nicht mehr so viel drüber nach und dann habe ich schon gelernt und Sachen ausprobiert und weiß, was für mich funktioniert und was vielleicht auch nicht. Habe vielleicht auch schon viel Feedback bekommen. Also es ist normal, dass es sich unbequem anfühlt, wenn ich ungewohnte Dinge tue, auch körperlich unbequem anfühlt. Und ich erinnere mich da immer an meinen TEDx-Talk, den ich gehalten habe vor ein paar Jahren. Das hat sich richtig unangenehm angefühlt. Und danach auch war ich zwar froh, dass der Vortrag vorbei war und dass mir irgendwie jetzt nichts Schlimmes passiert ist auf der Bühne. Und trotzdem war es jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, so yeah, wie cool, das muss ich jetzt unbedingt immer machen. Sondern auch körperlich hat das wirklich sich nicht nur gut angefühlt. Und das so auseinanderhalten zu können, ne? Und zu wissen, was ist hier gerade aufgrund des Austritts aus meiner Komfortzone der Fall und was ist aber vielleicht auch einfach, weil mein Körper mir signalisiert, das ist jetzt vielleicht nicht das Richtige für dich. So, und das lässt sich lernen. Und je besser ich in Verbindung auch mit meinem Körper, mit auch der Klarheit darüber, wer ich bin, wofür ich stehen möchte, was mir wichtig ist, meine Werte, je verbundener ich damit bin und je besser ich mich selbst kenne, umso leichter wird es, die Signale auch meines Körpers zu verstehen. Und das Wichtige, finde ich, ist diese Klarheit darüber, nur weil sich was nicht richtig gut anfühlt, heißt es nicht, dass es deswegen nicht was richtig Gutes ist. Weil es eben im Zweifelsfall ist, weil es ungewohnt ist. Und damit sind wir bei meinem zweiten Punkt. Ich habe den mal Intuition genannt, so diese Verbindung zur eigenen Intuition zu finden, also die Lust auf Themen, was dich richtig beflügelt. Das ist etwas, was wir wo ich im Angstzustand keinen Zugang finde. Also wenn ich in so einem Fight-Flight- oder Freeze-Modus bin und einfach nur dabei bin, meine To-Do-Liste total gestresst abzuarbeiten, dann fehlt mir der Zugang zu meiner inneren Weisheit, nenne ich es mal, ne? Und so der Intuition und dem, was mit mir passiert, wenn ich zum Beispiel sehr inspiriert bin und neue Ideen habe und kreative Lösungen finde. Und was ich aber möchte, ist, auch gerade für berufliche Entscheidungen zum Beispiel und auch für meine Arbeit mit Menschen im Beruf, Zugang zu meiner Intuition zu haben. Und dazu, und es klingt immer wie so ein weiches Thema, aber ich finde, es ist gar kein weiches Thema, sondern etwas, was ich auch sehr klar für mich spüre. Also ich spüre das, ob ich gerade, auch weil ich viel kreativ arbeite, ich spüre das, ob ich es gerade hinbekomme, frei neue Ideen zu entwickeln und auch zu sagen, darauf habe ich Lust und das möchte ich gerne machen und auch richtig Lust habe, auch anstrengende Dinge zu tun, weil ich mich eben motiviert fühle, es zu tun, oder ob ich gerade in so einem Überlebensmodus, Abarbeit, Stressmodus unterwegs bin. Und was ich deshalb tue, ist, um auch zu verstehen, wofür lohnt es sich, mutig zu sein, dass ich regelmäßig in diesen Intuitionsmodus, nenne ich es mal, kommen möchte. Und das zum Beispiel tun wir auch hier im Podcast ja immer wieder und auch sonst in meiner Arbeit, zum Beispiel durch so Reflexionsfragen, zum Beispiel dadurch, dass du dir hier vielleicht auch beim Hören der Podcast-Folge einfach ein bisschen Zeit nimmst, ein bisschen Abstand gewinnst vom Alltag und sei es auf dem Weg zur Arbeit, ne, oder beim Bügeln oder was auch immer. Und das sind so Momente, in denen es leichter wird, die eigene Intuition zu Wort kommen zu lassen, wo dir vielleicht auch beim Zuhören Ideen kommen. Und die dann aufzuschreiben, und richtig aufmerksam zuzuhören, was du dir selber so zu sagen hast. Das kann ich dir wirklich sehr, sehr empfehlen. Und das dann verbunden mit dem Verständnis dafür, dass dann vielleicht irgendwie eine große Idee kommt, weiß ich nicht, ich möchte gerne dieses Projekt im Unternehmen pitchen oder ich möchte gerne, der Job wäre eigentlich mein Traumjob oder ich würde gerne dazu ein Buch schreiben oder einen Vortrag halten oder ich würde einfach super gerne mal mit der Person darüber sprechen oder ich traue mich jetzt, das und das zu sagen. Und das sind so diese Momente, wo wir so, wo du vielleicht auch dann so spürst, jetzt bin ich gerade irgendwie so intuitiv, kreativ, da jetzt habe ich richtig Lust darauf. Und das ist so der erste Moment. Und was ganz häufig dann bei mir passiert, ist, dass dann danach kommt dann so das Realisieren, okay, was würde das bedeuten, wenn ich das umsetze? Und dann kommt so die Angst im Zweifelsfall, ne? Die Angst davor, oh Gott, nein. Und dann, was wäre denn, wenn die Person dazu das nicht gut findet? Oder was wäre denn, wenn, ach, so ein Buch zu schreiben, oh mein Gott, oder was wäre das Projekt, nachher wird es abgelehnt, nachher findet meine Vorgesetzte das nicht gut und lacht darüber oder was auch immer. Und wichtig finde ich zu verstehen, dass das, was vor der Angst passiert, mir einen Ausfluss darüber gibt, Aufschluss darüber gibt, was für mich Bedeutung hat. Und auch gerade diese Lust, die in so Zeiten, wo du vielleicht auch erschöpft bist oder einfach ausgebrannt oder gestresst, ne, gerade in den Zeiten vielleicht echt ein bisschen kurz kommt, das so zu richtig ernst zu nehmen und dem aufzuschreiben, festzuhalten und da dran zu bleiben. Und diese Angst, die dann danach kommt, die ist okay, die gehört auch dazu. Ist auch wichtig, das bewusst zu haben, die gehört dazu, das haben die allermeisten Menschen. Und mit der kann ich auch arbeiten, das gucken wir uns gleich an. Und mit der kann ich was machen, dass es leichter wird, trotz der Angst. Weil das ist das Mutige, ne? Mut ist, wenn ich trotz der Angst etwas tue. Und dazu lohnt es sich eben, diese Lust, diese Freude bewusst zu haben und gleichzeitig mit der Angst arbeiten zu können. Aber ich muss erstmal an diese Freude und an das, worauf ich auch Lust habe, wofür ich auch gerne mutig sein möchte, rankommen. Und deswegen die Verbindung zur Intuition. Als dritter Tipp, etwas, was sich wie so ein roter Faden durch unsere Arbeit in der Female Leadership Academy zieht und was übrigens auch in dem Audio-Coaching Grow Your Confidence eine wichtige Rolle spielen wird, ist das Erlernen von Wohlwollen mit dir selbst. Es ist so ein krasser, ich sag's jetzt, Game Changer, weil es wirklich für mich so viel verändert hat und ich versuche es auch in jeder Folge hier irgendwie so mit durchklingen zu lassen, diese Härte von Perfektion loszulassen, auch das Urteilen über meine Performance oder andere, auch über andere Frauen, ne, vor allem über andere Frauen, aber auch vor allem über mich loszulassen. Und das ist so tief zum Teil, dass ich das auch verstehe, dass es schwer sein kann. Und das ist ja deswegen auch zum Beispiel unsere Kurse und auch wirklich auch meine Arbeit ja Woche für Woche hier gibt, um es so Schritt für Schritt zu verlernen, loszulassen. Und statt dieses harten Urteilens und diesem Anspruch von Perfektion auch an dich selbst und an die Dinge, die du vielleicht das erste Mal ausprobierst oder das erste Mal machst, ne, statt dieser Härte wirklich so weich zu werden mit dir. Und zu lernen, innerlich Stopp zu sagen, wenn du merkst, dass du dich selbst beurteilst, verurteilst auch. Und zu sagen, ich bin keine Maschine, ich muss hier nicht abliefern, ich mache was zum ersten Mal, ich werde es nicht perfekt machen, das ist auch nicht das Ziel. Ich werde sicherlich viel lernen und wahrscheinlich in ein paar Jahren die Situation anders machen. Das heißt, ich habe ja was gelernt und es hat sich was verändert und das ist gut so. Mein Wert hängt nicht an meiner Performance oder daran, dass ich die Dinge perfekt mache. Und wenn ich es schaffe, das zu verinnerlichen, dann passiert was mit mir und mit dem Wert, den ich in mir sehe und den ich nicht nur kognitiv verstehe, sondern den ich wirklich fühle. Dann fühle ich oder dann komme ich daran, diesen Wert zu fühlen und mir vielleicht auch tatsächlich einfach zu erlauben, Dinge auch mal einfach nicht so 100%ig zu machen und neu auszuprobieren, mir auch mal erlauben, mit einfach mich verunsichert zu fühlen. So, und das fühlt sich dann trotzdem irgendwie nicht so gut an, ne, diese Verunsicherung. Das gehört aber dazu. Und das heißt nicht, dass ich deswegen irgendwie nicht auf dem richtigen Weg bin oder dass ich irgendwie verkehrt bin, sondern es heißt im Zweifelsfall, dass ich mutige Sachen mache, wie ich zum Beispiel meine Hand, die so beim Vortrag so hochging. So, und das heißt, auch wenn sich das danach richtig unangenehm angefühlt hat, ich habe mich was getraut und auch was gelernt. Und ich schreibe mir manchmal übrigens auch auf, was ich gelernt habe. Also in dem Fall zum Beispiel erst eine Frage überlegen, dann Hand hoch. So, dann sind wir bei meinem vierten Punkt. Was dabei helfen kann, ist in kleinen Schritten, ich nenne das ja so Baby-Steps, ne? So in ganz kleinen Schritten Dinge auszuprobieren, dich vielleicht auch ein Stück weit ranzutasten und immer wieder zu überlegen, was wäre so die kleinste Einheit, in der ich einfach mal ausprobieren kann, in diesen kleinen Einheiten reinzufinden. Und manchmal ist es vielleicht wirklich auch einfach ein großer Schritt. So was bei mir mit dem TEDx-Talk, da hat es sich einfach ergeben und ich wollte das immer schon machen. Und dann war da diese Chance und das war dann wirklich auch in ein paar Monaten geht's los und jetzt das. Bist du dabei oder nicht? Und dann habe ich gesagt, alles klar, dann mache ich das jetzt so. Das war ein großer Schritt, weil für mich wirklich auf eine, einfach nochmal, ja, was, wo ich vielleicht gerne noch so ein paar Zwischenschritte gehabt hätte. Manchmal gibt es ja solche Momente und auch das darf sein. Gleichzeitig darf es für dich, ist es vielleicht ein bisschen leichter, mit den kleinen Schritten anzufangen und zu gucken, was sind so ganz kleine Einheiten, in denen ich vielleicht auch mal nur so im ganz Kleinen mich ein bisschen in Verunsicherung bringen kann, um mal zu merken vielleicht auch, dass es danach sich auch total gut anfühlen kann. Ne? Das hätte ja auch sein können, also auch bei mir so, ne? Dass ich vielleicht was mache, wo ich jetzt gedacht hätte, oh, mutig wäre. Habe ich aber auch schon, ist mir auch schon passiert. Und ich danach gedacht habe, ja super, das war doch gut, das mache ich nochmal. Also das kann ja durchaus auch sein. Insofern diese kleinen Schritte, die ja auch zu erlauben. So werden wir auch an diesen 7-Tage-Audio-Coaching arbeiten, dass wir jeden Tag so einen kleinen Schritt machen. Und dann sind wir bei meinem 5. Tipp. Ich habe ihn genannt, die innere Kritikerin umarmen. Im Female Leadership Programm arbeiten wir auch ganz bewusst mit der inneren Kritikerin oder der innere Kritiker, je nachdem, wer sich da so zu Wort meldet. Wir alle haben ja mehrere Anteile in uns, die sich die verschiedenen Funktionen erfüllen. Es funktioniert zum Beispiel Friedemann Schulz von Thun, der Kommunikationspsychologe, er spricht in Miteinander reden, das können wir auch in den Shownotes verlinken, von dem inneren Team. Mit dem arbeiten wir zum Beispiel auch im Female Leadership Programm. Andere sprechen eben von inneren Stimmen, von inneren Anteilen, hat, glaube ich, die Antonia Sperfock hier gesprochen in der Podcast-Folge zur Lebensplanung. Die können wir auch in den Shownotes verlinken. Da spricht sie so von inneren Anteilen. Was auch immer, wie auch immer ich das nenne, es gibt diese Stimmen in mir. Und einige Leute haben dann einen sehr guten Zugang, andere können damit gar nicht so viel anfangen. Ich konnte dann zum Beispiel lange nichts mit anfangen. Mittlerweile merke ich das aber schon, wenn sich so einfach in mir, ja, so Perspektiven melden und dass einige sehr laut sind. Und diese innere Kritikerin oder auch kritische Stimmen, vielleicht sind es auch mehrere, die können zum Teil sehr, sehr dominant sein in deinem inneren Dialog. Ne? Also wenn es zum Beispiel um eine Entscheidungsfindung geht, soll ich das jetzt machen, ja oder nein? Oder auch in der Bewertung einer Situation. Ne? Vera, du hast einfach eine Frage gestellt. Alle haben dich mit großen Augen angeguckt, weil ich verstanden, was du wolltest. Was ist denn jetzt los mit dir? Und dann geht diese innere Kritikerin los und sagt so, sag mal, was ist denn, also wie unmöglich, was denken denn die Leute von dir? Und also die haben auch alle so komisch geguckt. Wie kannst du denn einfach deine Hand heben? Ne, also, und dann geht so dieses Gedankenkarussell los. So. Und ein Reflex bei mir wäre dann, das so wegzudrücken und zu sagen, oh, ich habe da gar keinen Bock drauf, dass da jetzt so innere Stimmen mich da irgendwie rund machen, den ich auch erstmal grundsätzlich nachvollziehbar finde. Das Problem ist nur, dass so Druck erzeugt in der Regel Gegendruck. Und die gehen nicht weg, wenn ich die einfach nur wegdrücke und versuche zu ignorieren, indem ich irgendwas mit meinem Handy mache oder mich irgendwie anders ablenke. Was ich also tun kann, ist, ich kann ins Gespräch mit denen gehen, ne? Weil meine innere Kritikerin, mal angenommen, da ist jetzt so eine Stimme, die mir dann so innerlich erzählt, wie schlimm das eigentlich alles ist, was ich davor habe oder gemacht habe, die mich sehr verunsichert, dann kann ich mir die genau angucken. Und ich mache das zum Beispiel im Schreiben, dass ich sie einfach zu Wort kommen lasse und aufschreibe, was diese innere Kritikerin da jetzt gerade so denkt und mir auch bewusst mache, dass das ja etwas ist, was zu meinem Schutz in mir ist. Ne? Ich will mir ja selber nichts Böses. Auch wenn das sicherlich sich anders anfühlen mag und auch das Verhalten manchmal im Umgang mit mir selbst etwas anderes mir zeigt, wenn ich ihr zuhöre und annehme, okay, die meint es gut mit mir und sie kommt zu Wort, dann hört das nur mit dem Gegendruck im Zweifelsfall auf, dann kann ich mir das genau angucken. Und auch einordnen. Und dieses Einordnen bedeutet eben auch zu erkennen, dass das natürlich nicht die einzige Perspektive auf das Thema ist. Auch wenn das jetzt was ist, was in mir sehr laut so mir versucht, eine Botschaft zu senden, ist das nicht die einzige Perspektive auf das Thema. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir mit meinem Beispiel bleiben, es gibt sicherlich andere Stimmen, die würden sagen, wieso, ich habe die Frage doch verstanden. Nee, das war voll interessant. Oder die vielleicht auch sagen, aus dem Publikum hätten vielleicht auch Leute gesagt, ich bin total froh, dass da auch mal jemand, dass jemand nicht so perfekt abgeliefert hat, weil ich mich dann vielleicht getraut habe, danach eine Frage zu stellen. Oder vielleicht auch jemand, der sagt, ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern, das war irgendwie egal. Also ist mir jetzt gar nicht irgendwie besonders aufgefallen, dass die Person da eine Frage gestellt hat zum Beispiel. Ne? Oder also mir würden viele andere Perspektiven einfallen. Und was ich tun kann in der Bewertung meiner inneren Stimmen, wenn das für dich ein Thema ist, ist, ich kann es einordnen. Ne? Und wenn ich sie zu Wort kommen lasse, kann ich es in den Kontext setzen. Denn meine innere Kritikerin hat im Zweifelsfall einfach nur die Sorge darum, möchte mich schützen, möchte aufpassen, dass ich jetzt nicht hier irgendwie unbequeme Dinge tue, die gefährlich sind, weil ich sie so noch nie gemacht habe und nicht genau weiß, was passieren wird. So, und wenn ich verstehe, dass das ihre Funktion ist, dann und aber auch sehe, dass sie eben gar nicht das ganze Bild kennt und dass es ganz viele andere Perspektiven auch noch gibt, wo es sich auch lohnt, sie zu hören und damit einzubeziehen in die Entscheidung, wie gehe ich damit jetzt um, mache ich das ja oder nein, ne? Dann kann ich es besser einordnen und dann kann ich meine innere Kritikerin umarmen und ihr sagen, interessant, ich habe dir zugehört, vielen Dank, ich sehe, du sorgst dich um mich. Es ist okay, ich nehme das mal mit, wie ich es auch als Führungskraft tun würde. Ich nehme das mal mit und dann gucke ich mir das natürlich auch nochmal aus anderen Perspektiven an, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Und das hilft schon mal, um dieser Stimme auch so ein bisschen die Kraft und den Einfluss auf dich zu nehmen. Und dann sind wir bei meinem sechsten Punkt, der hängt damit zusammen. Und zwar hatte ich das neulich hier schon in der Podcast-Folge, die sogenannte Lass-Sie-Strategie. Ich habe das bei Mel Robbins, heißt sie, gehört. Was würdest du tun, wenn das, was andere darüber sagen, was du machst, egal wäre? Also wenn du einfach sagen würdest, ich lass sie, ist egal. Lass die anderen reden. Vielleicht kommen mir dann bestimmte Personen, ne? Irgendwie ein alter Chef von früher oder eine Kollegin, die vielleicht besonders kritisch ist oder meine Mutter oder mein Vater oder meine Oma oder irgendwie eine Freundin. Vielleicht kommen mir so Stimmen, die auch kritisch auf das blicken, was ich vorhabe. Das kann durchaus sein, wenn ich mich verunsichert fühle, die sagen, oh mein Gott, wie kannst du? Auf gar keinen Fall. Oder die vielleicht auch sehr kritisch auf eine Entscheidung blicken würden, die du triffst. Und was wäre, wenn es einfach keine Rolle spielt, was andere darüber denken, was du tust? Und das ist auch ein Weg, um an diese Intuition ranzukommen. Was würdest du tun, wenn es keine Rolle spielt? Ich weiß, es spielt eine Rolle, aber mal angenommen, es spielt keine Rolle. Einfach mal zu gucken, was dann kommt und das aufzuschreiben. Und wirklich ernsthaft dahin zu hören, was du tun würdest, wenn es egal wäre, was andere von dir denken. Das ist so befreiend. Und dann kann ich immer noch einordnen und bewerten. Und da würde ich dir empfehlen, mal zu überlegen, nachdem du diese Stimmen losgelassen hast und verstanden hast, was du wirklich willst, wenn die Bewertung anderer keine Rolle spielen würde, mal zu gucken, wer kommt dann, wenn du es zulässt? Wen drückst du da eigentlich weg? Oder wo sagst du, ist mir egal, ich lass euch. So, wer kommt da? Und ist das irgendwie die anonyme Menge, Menschen da draußen? Sind es vielleicht einzelne Personen, wie ich sie gerade aufgezählt habe? Und dich dann mal zu fragen, wer von diesen Menschen, deren Bewertung deines Verhaltens ja offensichtlich eine Rolle spielt, bei wem von denen ist es dir wirklich wichtig, was die Person denkt? Und das kannst du dir auch gerne mal aufschreiben oder einfach bewusst machen, wenn du möchtest, weil ich das sehr spannend finde. Ich habe dann nämlich für mich entschieden, ja, die Person, weiß ich nicht, mein alter Chef kommt mir zwar irgendwie immer in den Kopf, was der da wohl denken würde über das, was ich hier alles so mache und von mir gebe. Aber wenn ich mir das genau überlege, dann ist mir das nicht wichtig. Also dann gebe ich auf diese Meinung natürlich schon was, wenn ich die jetzt treffen würde, das wäre interessant. Aber am Ende gibt es zum Beispiel andere Personen, deren Einschätzung, einfach fachliche Einschätzung zum Beispiel zur Fragestellung, mich viel mehr interessieren würde. Und das Gleiche übrigens auch mit Menschen, die dann Feedback geben zu deinem Verhalten, ne? Weil, und Brené Brown hat es mal so schön gesagt, die Frage ist ja wirklich, von wem bin ich bereit, Feedback anzunehmen und von wem nicht, weil die allermeisten Menschen natürlich eine Meinung zu Dingen haben. Die Frage ist nur, sind das zum Beispiel kompetente Leute, um über die Qualität eines Buches oder auch, also wenn ich jetzt mal bei mir als Autorin bleibe, so habe ich dieses Veröffentlichen des Buches für mich auch innerlich handeln können, weil ich natürlich totalen Respekt vor den Kritiken zu dem Buch hatte. Und ich habe mich wirklich gefragt, von wem möchte ich gerne Kritik annehmen, Feedback annehmen, weil ich was lernen kann, weil ich mich dafür öffnen möchte und von wem aber auch nicht. Und wo ist es, weil es auch erwartbar ist, dass Menschen das kritisch sehen, was ich tue. Immer wenn ich mich greifbar mache und zeige, werde ich auch angreifbar. Und es wird immer Menschen geben, die auch ihre eigenen Themen an mir dann zum Beispiel auslassen oder an meiner Arbeit auslassen. Und das ist okay und ich kann es für mich so halten und aushalten, vor allem, weil ich sage, ich habe für mich zum Beispiel mich da an diesem Zitat von Brené Brown, ich kann das jetzt nur sinngemäß wiedergeben, orientiert, wer bereits so in diese Manege gestiegen ist, kann das eben besser, oder who's in the arena, sagt sie, glaube ich, mit die Person kann im Zweifelsfall, gibt auch nochmal ganz anders Feedback, also jemand, der zum Beispiel schon mal ein Buch geschrieben hat, gibt nochmal anders Feedback, weil die Person sich viel mehr auch damit verbinden kann, was zum Beispiel Buchschreiben bedeutet, was das für eine Arbeit ist, auch emotionale Arbeit ist. Und die Person, und von solchen Menschen zum Beispiel war ich dann offen und sogar sehr interessiert daran, Feedback zu bekommen, um zu lernen, weil ja auch klar ist, dass auch so ein erstes Buch alles andere als das allerbeste Buch, das ich jemals schreiben könnte, ist. Und gleichzeitig habe ich mir sehr klar gemacht, bei wem zum Beispiel ist es mir nicht egal, das habe ich nicht hinbekommen, aber wo sage ich, okay, es ist okay und es darf so sein. Ich lasse es nur nicht, ich kann nicht alles nah an mich ranlassen und in dem Fall entscheide ich sehr genau, wo nehme ich Feedback an und wo nicht. Und das könntest du eben für dich auch mal überlegen, um dich vielleicht auch ein Stück weit zu befreien von so sehr präsenten Stimmen, sehr präsenter Bewertung innerlich, ne, wo du Menschen vor Augen hast und deren Reaktion, das ist ja ein reines Gedankenexperiment. Und da dich mal fragen, von wem möchte ich gerne vielleicht auch Rückmeldung haben und wo gehe ich dann vielleicht auch los und frag die Person, was sie davon hält. Und wo versuche ich mich vielleicht auch innerlich nochmal etwas zu befreien von der Kritik anderer, vielleicht auch anonymer Menschen, die ich gar nicht kenne. Und erlaube mir einfach so meine eigene Herangehensweise. Auch im Kolleginnenkreis zum Beispiel. Und dann mein 7. Punkt, was sehr hilft, um sich auch von dieser Kritik zu befreien, ist, es ist größer. Es gibt Dinge, die sind größer als ich. Und deine Vorbildfunktion zum Beispiel ist auch größer als du. Mich motiviert das total, auch gerade wenn ich an jüngere Menschen, an jüngere Frauen denke, zu, ja, so ein bisschen einfach auch andere Sachen zu machen, auszuprobieren, zu zeigen, ja, ist okay, die Welt wird nicht untergehen, wenn Menschen mal über dich lachen oder wenn du mal irgendwas Blödes machst. Also weißt du, wenn du einfach, so wie ich zum Beispiel, einfach die Hand hebst und irgendwas fragst und keiner versteht, was du sagen möchtest. It's okay. Und ich glaube, dass das für Menschen tatsächlich auch erleichternd sein kann, wenn andere Menschen nicht immer perfekt sind. Es kann erleichternd sein, wenn Menschen sich trauen, auch mutig andere Lebenswege einzuschlagen, sich auch lösen von so zum Teil sehr starren Rollenvorstellungen, auch zu schambehafteten Fragen, ne, rund ums Frausein und so viele, es gibt so vieles, wo wir uns befreien können und wo es mich total motiviert, für andere auch, wie so ein solidarischer Akt zu zeigen, ich kann anders sein und du kannst es auch und es ist okay. Und es wird nicht immer alles perfekt laufen, ist auch okay. Deswegen spreche ich ja zum Beispiel hier auch im Podcast sehr offen und erzähle auch Sachen, die mich sehr persönlich auch umtreiben, weil ich so denke, ja, ich habe ja nichts zu verstecken daran, dass ich auch unsicher bin und dass ich natürlich nicht alles perfekt mache oder auch gar nicht den Anspruch tatsächlich mehr daran habe. Und so, und dass viele Dinge mich einfach umtreiben, die dich vielleicht auch umtreiben. und in diesen Beitrag fürs große Ganze sich einzuklinken, also in das, was größer ist auch als ich und mein Sicherheitsempfinden, das gibt mir total viel Motivation, Sachen zu machen, die auch einfach mal ein bisschen, ja, bisschen riskanter auch sind, ne, und Mut brauchen. Und dann mein achter Punkt, und der funktioniert ganz gut, wenn du dich vielleicht, nachdem du etwas gemacht hast, verunsichert fühlst. Und daran habe ich mich tatsächlich erinnert, als ich nach diesem Vortrag nach Hause gekommen bin. Nämlich, ich habe es nachgelesen bei Bessel van der Kolk, der ein ganz tolles Buch geschrieben hat. Das heißt The Body Keeps the Score. Das gibt es auch in deutscher Sprache. Das verlinken wir auch nochmal in den Shownotes, wo es so um Traumaarbeit geht. Also Traumaforscher. Ein ganz tolles Buch, das ich einfach auch fachlich total spannend finde. Und wo ich so sehr interessant fand, welche Rolle in Traumatherapie, jetzt in dem Fall geht es jetzt nicht um Traumata, wobei Traumata sind auch etwas, was sehr subjektiv ist. Also das, was Menschen traumatisiert, kann sehr unterschiedlich sein. Und es gibt Dinge wie zum Beispiel Autounfälle. Die eine Person geht schwer traumatisiert aus dem Unfall und die andere Person gar nicht. Ne? Das, auch das ist, es ist was sehr Subjektives. Und es war sehr interessant für mich und auch berührend tatsächlich von jemandem, der so viele Jahrzehnte Erfahrung mit Trauma, schwer traumatisierten Menschen auch hat, was funktioniert und was Menschen heilt und unsere Seele heilt. So. Und das ist natürlich jetzt ein großes Thema. Was ich nur auch mitgenommen habe, ist dieses für unser Nervensystem und um uns zu beruhigen, uns zu in Berührung zu gehen mit anderen Menschen, also körperlich berührt zu werden von Menschen, denen wir vertrauen und wo wir das schön finden, Tiere zum Beispiel auch, ne? Ja, so einen Hund zu streicheln, aber auch in den Arm genommen zu werden, so wie nennt man, auf Englisch heißt das so being rocked, ne? So ein bisschen sich zu wiegen, ne? Das beruhigt uns und es tut uns einfach gut. Ne? Wir sind eben nicht nur diese kognitiven Wesen, sondern diese körperliche Verbindung mit anderen Menschen ist tatsächlich was, was uns gut tut. Und das ist etwas, was ich einfach nochmal der Vollständigkeit halber auch erwähnen möchte, weil wir hier sehr kognitiv unterwegs sind in einem Job und so weiter. Und gleichzeitig ist eben körperliche Berührung, ne, sich auch in Freundschaften in den Arm zu nehmen, so wie Menschen das gerne mögen natürlich, ne, und in so einer guten, ja, in so einem gut abgegrenzten Weg. Aber wenn wir uns gerne in Freundschaft in den Arm nehmen, das ist was uns gut tut einfach so. Ne? Und wir können uns übrigens auch selbst in den Arm nehmen. In dem Video siehst du das jetzt gerade, wie ich das so mache, ne? Dass wir uns so einfach selbst in den Arm nehmen. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber das beruhigt uns und es tut uns gut. Also selbst wenn da niemand ist, der dich in den Arm nehmen kann, kannst du dich sogar selbst in den Arm nehmen. Und auch das tut dir auch körperlich gut. Also das vielleicht nochmal so als einen ganz kleinen Mini-Impuls, der vielleicht einfach schön ist, ihn auch im Blick zu haben. Und als neuntes, damit auch in Verbindung, auch spielt auch eine große Rolle in der Arbeit von Bessel van der Kolk, so die Verbindung, ne, die Verbindung mit anderen Menschen, emotional auch, ne, also in Gemeinschaft zu sein, tut uns einfach richtig gut. Und im Zweifelsfall mit anderen Menschen, denen du vertraust, darüber zu sprechen, dass du zum Beispiel dich verunsichert fühlst oder dass du gerade dir Gedanken machst über etwas oder dir vor einer Entscheidung stehst oder dass du vielleicht auch irgendwas gemacht hast. Also ich zum Beispiel habe dann erstmal, nachdem ich auf meine Hand hob, erstmal darüber gesprochen mit Leuten, denen ich vertraue, so, und einfach um das so loszuwerden. Und wie gesagt, das war so eine ganz kleine Sache, das ist Leuten im Publikum und so, es ist niemandem sonst aufgefallen, aber mich hat das echt verunsichert so. Und am Ende geht es ja um das, was es mit mir macht und nicht das, was andere von außen sagen. Beziehungsweise das, was andere von außen sagen, kann ja sehr wohltuend sein, wenn andere sagen, wieso, das fand ich jetzt überhaupt nicht schlimm, nein, ist doch lustig oder so, ne? Und dann kriege ich schon mal eine andere Einordnung, eine andere Perspektive von außen und auch nochmal eine andere emotionale Verbindung mit anderen Menschen. Und da sind wir bei meinem 10. und letzten Tipp. Und das habe ich bei Simon Sinek im Podcast gehört. Simon Sinek ist ja so ein Leadership-Experte aus den USA. Und der hat es genannt, also er hat erzählt, dass es wohl scheinbar ungefähr 8 Minuten braucht mit einer vertrauten Person, im Gespräch, um mich so in einer schwierigen Situation wieder zu stabilisieren. Also ich brauche ungefähr 8 Minuten vertrauensvolles Gespräch, um mich zu stabilisieren, wenn ich verunsichert bin. Und er hat dann erzählt, dass sie bei sich im Freundeskreis so eine Art Ritual oder eine Regel haben, dass sie sich gegenseitig einfach nur eine kurze Nachricht schreiben: Hast du kurz 8 Minuten, wenn jemand das braucht gerade? Und das fand ich irgendwie so schön und habe gedacht, das möchte ich auch einführen. Also, und habe ich gedacht, ich teile es mit dir, vielleicht hast du auch Lust, das einzuführen. Also so Notfall 8 Minuten einzuführen und vielleicht 1, 2 Freundinnen oder vielleicht kennst du auch andere Menschen, vielleicht wenn du im Female Leadership Programm warst, aus deiner Mastermind-Gruppe oder so, Menschen, mit denen du dich darauf, auf diese Regel einigst. Und die vielleicht auch, wenn sie super busy im Job sind oder so, sagen, ja klar, 8 Minuten kriege ich immer unter. Und wenn es einfach nur ist, ja komm, in einer Stunde können wir kurz telefonieren. Und vielleicht ist es für dich auch eine ganz schöne Regel, um einfach so ein bisschen das wie so ein Sicherheitsnetz auch zu fühlen, dass du zur Not, wenn du auch mal was Riskantes ausprobierst und was Mutiges machst, diese Option hast, einfach 2, 3 Freundinnen zu schreiben und zu fragen, hast du kurz 8 Minuten? Und dich dann auch wieder so ein bisschen aufbauen zu lassen. Übrigens, das vielleicht noch so als kleiner Add-on. Was brauchen deine Freundschaften oder andere Menschen, denen dir nahestehen, von dir, wenn sie vielleicht sich in unsicheren Situationen bewegen? Und was würde dir gut tun? Und was kannst du vielleicht auch anderen geben? Ne? Denn du kannst genauso ja auch andere stabilisieren, sie bestärken, auch darin mutige Dinge auszuprobieren. Was genau ist es, was sie brauchen? Das wäre nochmal eine schöne Fragestellung. Was brauchst du und was ist es, was andere brauchen? Das ist wahrscheinlich ziemlich deckungsgleich. Und wie kannst du vielleicht auch nochmal anderen nochmal mehr in diese Kraft verhelfen, sich innerlich sicher zu fühlen? Eine Sache, die mir einfällt, ist, Menschen in ihren Stärken zu sehen und ihnen das auch zu spiegeln und sie so zu bestärken, weil ich ihnen dabei helfe im Gespräch, sich nochmal mit dem zu verbinden, was sie auch besonders macht, was sie richtig gut können und was sie vielleicht manchmal vergessen, dass sie es richtig gut können. Das ist etwas, was ich als sehr stabilisierend empfinde und was ich versuche, anderen zu geben, um ihnen nochmal vor Augen zu führen, was sie vielleicht auch für eine Bedeutung für mich haben, was sie alles Tolles können und sie darin zu bestärken, sich zu trauen, Dinge zu machen, die vielleicht auch mal ein bisschen Mut erfordern und auch mal ein bisschen mehr Mut erfordern. Ein Buch möchte ich noch in die Shownotes packen, und zwar von Bell Hooks All About Love, einer der Klassiker und eines meiner am meisten empfohlenen und verschenkten Büchern, glaube ich, überhaupt, weil es so wunderbar irgendwie auch zu diesem Themenfeld passt. So, und jetzt fasse ich nochmal ganz kurz die 10 Tipps zusammen und dann sind wir auch am Ende. Erstens, Klarheit. Dinge, die ungewohnt sind, die Mut brauchen, fühlen sich einfach erstmal nicht richtig an, häufig. Das ist normal und das heißt nicht, dass irgendwas mit dir verkehrt ist. Es ist einfach wichtig, das zu wissen. Zweitens, dich regelmäßig mit deiner Intuition zu verbinden, hilft dir zu verstehen, was wirklich dir Lust bereitet, worauf du Lust hast, wofür du auch mutig sein möchtest, bevor dann die Angst kommt, die kommt häufig danach. Aber diese Momente vor der Angst regelmäßig zu erleben und dich besser auch mit dem anzubinden, wofür es sich lohnt, mutig zu sein und was du überhaupt machen möchtest, was mutig ist außerhalb deiner Komfortzone. Drittens, Wohlwollen mit dir selbst, die Härte von Perfektion, die Härte von Urteilen über dich selbst wirklich sukzessive loszulassen. Das ist eine Praxis, das ist eine regelmäßige Übung, das lässt sich aber lernen. Dafür gibt es zum Beispiel unser 7-Tage Audio-Coaching, und für das du dich jetzt anmelden kannst, kostenfrei, findest du den Link in den Shownotes. Viertens, Baby-Steps, kleine Schritte. Was wäre die kleinste Einheit, in der du auch mal Dinge, die nicht so komfortabel sind, ausprobieren kannst? Fünftens, die innere Kritikerin umarmen. Sie darf zu Wort kommen, du kannst auch aufschreiben, die macht sich Sorgen. Nicht wegdrücken, kann ich empfehlen, nicht wegdrücken, sondern zu Wort kommen lassen und dann aber einordnen. Ne? Das ist eine Stimme und eine Perspektive auf das Thema. Wie kannst du andere Perspektiven zu Wort kommen lassen? Das findet dann bei sechstens unter anderem statt, nämlich in dieser Lass sie reden. Was würdest du tun, wenn all diese kritischen Stimmen, nicht nur in dir, sondern vielleicht auch so Menschen, von denen es dir wichtig ist, was sie über dich denken, wenn es egal wäre, was die denken, Wie würdest du dann auf das Thema blicken? Was würdest du tun? Siebtens, das, was größer ist als du, dich damit zu verbinden und dich da auch so reinzuklinken und zu sagen, okay, wozu ist es wichtig für mich? Warum möchte ich das überhaupt? Warum war das wichtig für mich, dass ich das gemacht habe? Oder warum ist es wichtig für mich, dass ich das tue? Und dich damit zu verbinden, vielleicht auch nochmal aus der Perspektive von, du möchtest vielleicht auch Vorbild sein, du möchtest auch mal vorleben, dass Dinge nicht perfekt laufen zum Beispiel. Achtens, ich habe es Getting in Touch genannt, also dich auch körperlich zu beruhigen, vor allem wenn du dich gerade verunsichert fühlst, ne? Das nicht auszublenden, was vielleicht auch dein Körper gut gebrauchen kann, wie du dich vielleicht auch einfach selbst in den Arm nehmen kannst mal. Das tut wirklich gut manchmal. Das ist eine ganz kleine Sache, die aber auch eine Rolle spielt. Neuntens, dich zu verbinden mit anderen Menschen. Vielleicht ein kurzes Gespräch, nochmal jemanden zu bitten, dass du kurz ins Sparring gehst, weil du nochmal eine Frage hast, ne? Dich in den Austausch mit anderen zu holen, dir vielleicht auch Feedback einzuholen, andere Perspektiven zu hören. Und achtens, diese Emergency 8 Minuten. Vielleicht gibt es 2, 3 Menschen in deinem Umfeld, mit denen du diese Regel einführen kannst, dass ihr euch 8 Minuten Zeit nehmt, dass ihr euch Nachrichten schreiben könnt. Hast du mal kurz 8 Minuten, wenn du dir von jemandem einfach nochmal 8 Minuten gute Energie, Stabilisierung einholen möchtest, um mit Verunsicherung umzugehen, was eben auch wie so ein Sicherheitsnetz sein kann, dass du weißt, selbst wenn ich jetzt irgendwas richtig Doofes mache, ich kann im Zweifelsfall meiner Freundin kurz schreiben und sie fängt mich auch ein Stück weit wieder mit auf. Denn wir müssen das nicht alles alleine machen. Und auch wenn es hier sehr um diese innere Sicherheit und um das geht, was du tun kannst, ist es auch wichtig, in diesen sozialen Netzen und Beziehungen zu denken und gar nicht in der Menge, sondern in der Qualität von Menschen, mit denen du gemeinsam auch die schwierigen Momente durchlebst und die dich bestärken und mit dir zusammen coole Sachen machen, mutige Sachen machen auch und im Zweifelsfall einfach nur so im Stillen im Hintergrund dir zujubeln und du spürst sie so im Rücken. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich lade dich nochmal herzlich ein, komm in das Audio-Coaching. Du kannst dich einfach kostenfrei anmelden, dann bekommst du automatisch E-Mails jeden Tag. Am 8. März geht es los und du kannst auch super gerne andere Menschen mitbringen, andere coole Frauen, denen das vielleicht auch gut tut und wo ihr es vielleicht auch zusammen durchlaufen wollt. Du findest den Link in den Shownotes und auf female-leadership-academy.de. Da freue ich mich, wenn wir uns da vielleicht dann auch nochmal anders Zeit auch für dieses Thema nehmen und wünsche dir jetzt erstmal eine richtig schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch vielleicht fürs Weiterleiten dieser Folge, wenn das für jemanden spannend ist, den du kennst. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.